Schon mal überlegt, was Forscherinnen und Wissenschaftler in Ostbayern eigentlich so machen den ganzen Tag? Wir finden's raus und sagen's dir. Verständlich, ab und an ein wenig provokant und ganz sicher auf den Zahn gefühlt. Denn im Elfenbeintürmchen gibt es eine Menge toller Geschichten zu entdecken. Alina und Jörg wissen wo. Forschungsfunk, ein Wissenschaftspodcast der TH Deggendorf.
Liebe Gäste, in diesem Podcast sprechen wir über, also wir, das ist die Alina und ich, über spannende Themen aus der Wissenschaft. Und heute geht es um das Thema Waldbrände oder genauer gesagt, wie wir Waldbrände besser oder vielleicht sogar ganz verhindern können.
Wir sehen ja immer wieder, welche gigantischen Ausmaße das inzwischen auch und gerade im Kontext des Klimawandels angenommen hat. Und bei uns geht es jetzt nicht um die Wälder in Kalifornien oder Australien, sondern wir wollen auf Mittel- bzw. Südeuropa blicken und dabei speziell auf Brandenburg oder La Palma. Ich bin Alina und gemeinsam mit Jörg host dieses Wissenschaftspodcast der TH Deggendorf.
Genau, so ist es. Und wir haben heute einen Gast vom Technologietransferzentrum oder Technologiecampus Freyung, also einer Außenstelle der Technischen Hochschule Deggendorf. Das ist Dr. Peter Hoffmann. Er ist Geograf, Fernerkunder und Datenanalyst. Hallo Peter.
Hallo.
Geografie und IT, das ist für viele vielleicht jetzt sind zwei Themen, die nicht im ersten Moment so zusammenpassen. Wie funktioniert das bei euch?
Naja, also ich bin, wie gesagt, gelernter Geograf oder studierter Geograf und ich hatte also im Studium schon Nebenfächer Informatik und Fernerkundung. Das war in den 1990er Jahren. Inzwischen gibt es die Geoinformatik tatsächlich als eigenes Fach. Wird hauptsächlich, also das, was früher die Geodäsie war, nennt man heute Geoinformatik. Und da ist eben Fernerkundung und Geoinformatik, die gehören eigentlich inzwischen zusammen. Ja, und jetzt in dem Kontext von Waldbränden passt es insofern zusammen, als dass wir räumliche Informationen einerseits erfassen, zweitens bereitstellen und drittens auch aufbereiten. Und da nehmen wir eben Hilfsmittel aus der Fernerkundung dazu. Das geht los bei der Drohne bis hin zu Satellitendaten und wollen dann eben im Kontext von Waldbränden Daten erfassen, um einerseits eine Ahnung davon zu haben, wie wahrscheinlich ist es, dass es irgendwo brennt. Und andererseits auch, wenn dann schon Brände am Entstehen sind, die mit der Drohne auch zu erfassen und dann, dass entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden können seitens Feuerwehr oder wer auch immer dann dafür zuständig ist.
Genau. Manche fragen sich vielleicht, warum zum Teufel studiert man Geografie, aber ich glaube, in heutigen Zeiten wird es immer wichtiger. Ne? Wir haben im Vorgespräch auch darüber gesprochen, nicht nur Waldbrände, sondern auch Erdrutsche und so weiter. Überall braucht man eigentlich diese Voraussagen, die man eben durch Hilfe von IT, aber eben auch von Geologen bzw. Fernerkundern dann ermitteln kann.
Genau, also so ein Geograf, anders als Geologen, beschäftigt sich mit der Erdoberfläche.
Geograf.
Und Geografinnen tun das übrigens auch.
Okay.
Und,
selbstverständlich.
Genau, und also wer Geografie studiert, wir können es hier an der THD jetzt nicht studieren, gibt es bei uns nicht. Wir sind ja auch eine Hochschule der angewandten Forschung. Das ist ein reines Universitätsstudium, aber es gibt prinzipiell zwei Geografien, die man dann so studiert. Das eine ist die Human- oder Wirtschafts- und Sozialgeografie und das andere ist die physische Geografie, die sich eben eher mit naturwissenschaftlichen Aspekten beschäftigt. Man muss beides anfangs erstmal studieren, das ist auch heute noch so, weil man eben auch die anderen Themen verstehen muss, weil der Mensch ja in seiner Umwelt irgendwie agiert, mit ihr interagiert und traurigerweise jetzt mit Klimawandel merkt man das halt auch sehr deutlich, du hast schon angesprochen, Waldbrände sind da ein Effekt davon, Hochwässer, Starkniederschläge ist ein anderer Effekt, da sind klassischerweise auch viel Geografen unterwegs und auch Geologen übrigens und Hydrologen und andere Spezialisten, die sich damit beschäftigen und genau, Geografie ist eben auch sehr interdisziplinär. Also man ist auch im Studium schon gezwungen, Wahlpflichtfächer zu wählen. Bei mir war es eben die Informatik und die Fernerkundung. Andere wählen dann sowas wie Physik oder Meteorologie oder was irgendwie sinnvoll zusammenpasst. Genau, und insofern jetzt auch im Kontext von KI, das ja auch genutzt werden kann, um Muster zu erkennen und auch Vorhersagen treffen zu können, wird es natürlich nochmal interessanter mit der Geoinformatik und den Geowissenschaften im Allgemeinen.
Genau. Und ihr habt jetzt speziell das Projekt, die Alina.
Genau, da geht es ja, wie gesagt, um KI auch. Mhm. Euer Projekt heißt ja Kiva, also KI steht für künstlich intelligenzbasierte und VR für Waldüberwachung, also zusammen KI-basierte Waldüberwachung. Wie bringt ihr hier die Datensammlung, die Datenanalyse und die Algorithmen mit dem Wald in Verbindung?
Genau. Das kann man sich jetzt maßstabsmäßig auf verschiedenen Ebenen vorstellen. Ich habe es ja schon gesagt, Fernerkundung geht von Satelliten bis zu Drohnen. Und genau so gehen wir eigentlich auch vor. Das heißt, um erstmal feststellen zu können, wir wollen ja wissen, wo ist es gefährlich? Ne? Mhm. Wo könnte was brennen und unter welchen Umständen könnte es da zum Brennen anfangen? Weil wir können ja, wenn wir mit der Drohne fliegen wollen, ja nicht ganz Deutschland abfliegen. Das geht ja schwer. Genau. Und dafür nutzen wir dann Satellitendaten. Eben auch historische Satellitendaten. Wir schauen uns also an, wo hat es denn schon mal gebrannt? Versuchen das auch möglichst automatisch zu erkennen und schauen uns dann im nächsten Schritt an, und was waren es dort für Waldstrukturen. Weil wir davon ausgehen, dass nicht alle Wälder gleich entflammbar sind, um es mal so auszudrücken. Also zum Beispiel der Bayerische Wald bei uns, Fichtenbestände und auch die Böden sind relativ feucht. Das Klima ist auch nicht so, da ist es eher selten, dass was brennt. Und in Brandenburg zum Beispiel in Deutschland, da ist es, haben wir schon trockene Böden, dort sind hauptsächlich Kiefernwäldern. Das ist also eher wahrscheinlicher, dass es dort mal brennt. Das ist so ein Aspekt, das weiß man natürlich. Uns interessiert aber auch Waldstruktur, wie zum Beispiel Unterhölzer und solche Dinge. Also wie ist der Wald aufgebaut und hat es was zu tun mit der Entflammbarkeit des Waldes? Also hat es mit Sicherheit. Und wir wollen eben genauer wissen, welche Strukturen sind mit welchem Risiko letztendlich zu bewerten. Darauf läuft es raus. Und das machen wir eben mit Satellitendaten einerseits, um eben diese ehemals gebrannten Wälder zu erkennen. Und andererseits dann, um uns die Strukturen anzuschauen. Das heißt, dann nehmen wir dann wieder andere Satellitendaten, Fernerkundungsdaten, die besser aufgelöst sind und versuchen, die weiter zu analysieren. Und unter Umständen auch schon mit Drohnen dort, wenn die Auflösung nicht mehr ausreicht. Das wissen wir jetzt noch nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Und der andere Aspekt ist dann, wenn wir das identifiziert haben, also wenn da sozusagen bestimmte Faktoren zusammenkommen, dass man davon ausgehen kann, jetzt könnte es da vielleicht brennen, dann wollen wir eben mit der Drohne das ersetzen, wie es zurzeit stattfindet. Nämlich, dass der Feuerwehrmann auf einer Cessna mitfliegt und die Cessna den ganzen Tag rumfliegt und der Feuerwehrmann Ausschau hält nach Rauch und Glutnestern, dass das mit der Drohne dann automatisch geht. Das ist der andere Aspekt dabei. Da ist auch wieder KI mit dabei und Fernerkundung.
Genau. Ja, du hast gerade gesagt, wir können ja nicht ganz Deutschland abfliegen. Es sind auch schon zwei Begriffe gefallen, Brandenburg eben, aber auch La Palma, hat die Alina schon erwähnt. Welche Wälder schaut ihr euch genau an? Ich glaube, Kiefernwälder hast du jetzt schon mal auch genannt. Mhm. Welche Wälder schaut ihr euch genau an und warum genau die?
Genau, also wie gesagt, Brandenburg ist eben bekannt dafür, dass es dort öfters brennt. Wir haben dann im Projekt ein sogenanntes Reallabor inzwischen etabliert. Da haben wir so vor eine Ausschreibung gemacht an verschiedene Gemeinden, die mitmachen wollen als Reallabor. Und also wir hatten jetzt vor zwei Wochen ein Konsortialmeeting und da ist es bekannt gegeben worden, dass Rothenburg an der Fulda in Hessen, also nicht an Ob der Tauber, sondern in Hessen, jetzt unser Reallabor ist. Ich habe gerade eben nochmal in Google Maps geguckt, was da so für Wälder sind. Das sind also eher so normale Nadelwälder. Also ich habe jetzt da nicht irgendwie besondere Wälder entdeckt, aber scheinbar sind die davon auch betroffen. Also prinzipiell interessiert uns alles, aber natürlich das, was so wie der Wissenschaftler sagt, a priori wahrscheinlicher ist, dass es da brennt, interessiert uns eher.
Mhm. Du hast eine richtige Drohne mitgebracht und ein Modell. Mhm. Ich halte es mal kurz hoch. Also so stelle ich mir eine Drohne vor, eben mit diesen vier Füßen sozusagen und den Propellern. Aber wir haben hier auch ein anderes Modell, das ist, glaube ich, ein Senkrechtstarter, der jetzt hier eben nur ein Modell ist, ohne Propeller. Für mich ist, was ich nicht ganz verstehe, ist, was nimmt so eine Drohne auf? Die Baumdichte, die Baumhöhe, die Belaubung. Wenn ich mit dem menschlichen Auge auf den Wald schaue, sehe ich eigentlich nur unterschiedliche Schattierungen von Grün. Wir waren im Herbst auf dem Baumwipfelpfad und da war ich auf der Aussichtsplattform gestanden. Herrlicher Ausblick, aber halt grün. Mhm. Dunkelgrün, hellgrün, mittelgrün. Da frage ich mich, was nimmt so eine Drohne auf? Und du hast auch gerade gesagt, Unterholz interessiert uns auch. Da kann ich es mir noch schwerer vorstellen, dass eine Drohne irgendwie im Unterholz irgendwelche Daten aufnehmen kann oder Daten erfassen kann. Mhm. Wie muss ich mir das vorstellen?
Genau. Also du siehst an der Drohne hier, an der Copter-Drohne, ist vorne eine Kamera dran. Wie du schon sagtest, ist eine Standard-Drohne. Die Kamera kann, wie wir sagen, rot, grün, blau, RGB aufnehmen. Das ist so das, was wir auch kennen an Kameras und was unser Auge normalerweise auch sieht. Es ist aber so, dass die Erdoberfläche und die ganzen Objekte, auch die sich auf der Erdoberfläche befinden, auch in anderen Wellenlängenbereichen des elektromagnetischen Spektrums, also sprich für uns nicht sichtbares Licht, auch reagiert und auch sehr typisch für diese Objekte reagiert und auch für ihren Zustand. Und das ist das, was wir uns eigentlich in der Fernerkundung zunutze machen. Man redet da von Multispektralkameras, es gibt auch Hyperspektralkameras. Und das heißt, gerade im Vegetationsbereich ist das nahe Infrarot besonders interessant. Das heißt, im nahen Infrarotbereich, der für uns leider unsichtbar ist, kann man deutliche Unterschiede von Pflanzen erkennen, die einerseits ihren Gesundheitszustand betreffen, also ob sie schon trocken sind oder unter Trockenstress leiden, ob sie vielleicht schon ganz tot sind. Oder teilweise kann man auch verschiedene Pflanzenarten unterscheiden, wobei das etwas schwieriger ist. Und das macht man sich zunutze. Und genau das machen wir letztendlich auch da. Das heißt, wir schauen uns den Wald auch dahingehend an, wie geht es dem eigentlich? Steht er unter Trockenstress? Und das mit dem Unterholz, was du angesprochen hast, das kann man mit Laserscanner tun. Mhm. Also mit, egal welche optischen Daten man erstmal hernimmt, kann man nur die Oberfläche abscannen sozusagen. Und der Laserscanner, der hat die Eigenschaft, dass er nicht nur oben reflektiert wird an der Oberfläche, sondern der kann auch ein bisschen reingucken, ein bisschen zum Boden. Und das heißt, man kann also da auch eben durch die Vegetation ein bisschen durchgucken und wenn man das clever genug macht, dann kann man da auch da Schlüsse drüber ziehen.
Aber wenn die KI Sachen ausrechnet, braucht sie ja immer Vergleichsdaten quasi, also eine Mustererkennung. Das heißt quasi, dass es von verschiedenen Pflanzen, du hast gesagt, mit Pflanzenarten ist es schwierig, aber oder vom Zustand der Blätter zum Beispiel, dass man da Daten praktisch vorliegen hat, mit denen die aufgenommenen Daten wiederum verglichen werden, um dann ein Ergebnis eben zu liefern, das ihr bewerten könnt.
Genau, so funktioniert es im Prinzip auch. Also man kann es einerseits natürlich menschlich auswerten, wenn man dann einen erfahrenen Experten hat, der die Daten visuell rein auswerten kann. Man macht es aber üblicherweise so, dass man da schon mit Machine Learning, heißt es heutzutage, zu meiner Zeit hieß es einfach nur Klassifikation, ist aber das Gleiche im Prinzip. Also es ist ein statistisches Verfahren, wo man dann eben diese verschiedenen Reflexionen von den verschiedenen Objektarten versucht zu separieren und dann auch zuzuordnen bestimmten eben Klassen. Das können dann Gesundheitsklassen oder Pflanzenarten zum Beispiel sein.
Okay, interessant.
Euer Projekt besteht ja aus vier Partnern, also ihr arbeitet in einem Konsortium miteinander. Projektträger ist der VDI, also der Verein Deutscher Ingenieure und Fördergeber ist das Bundesministerium für Umwelt und Verkehr, das darf man an der Stelle auch mal sagen. Neben der Technischen Hochschule Deggendorf ist auch die Uni Bayreuth mit dabei, aber auch Urban Mobility Innovations sowie die Quantum Systems GmbH. Wie teilt ihr euch hier die Forschungsarbeit so ein bisschen auf? Ich meine, ihr seid ja doch mit vier Leuten relativ viele.
Genau. Ja, also ich fange mal, wo fange ich denn am besten an? Ich fange mal bei uns an.
Ja.
Genau. Also wir haben im Prinzip zwei wesentliche Bereiche. Das ist einerseits die Fernerkundungsdatenanalyse, eben mit KI-Unterstützung. Das Drohnenfliegen an sich machen wir gar nicht. Das macht in dem Fall Quantum Systems. Der andere Teil, den wir noch übernommen haben als THD, ist technische Integration. Also das Ganze soll ja am Ende dann praktisch wie so eine Kette ablaufen. Und das muss sozusagen alles ineinander integriert werden, der ganze Datenfluss und so weiter. Und da arbeiten die Kollegen auch dran, dass das praktisch in dieses Gesamtsystem auch integriert wird. Vor allem die Fernerkundungsauswertung, aber auch zum Teil die Datenanalyse von der Drohne selber. Genau, also das machen wir hauptsächlich. Dann die Uni Bayreuth, die bringt ihre Expertise im Bereich Ökologie ein. Und Vegetationsgeografie, deswegen auch La Palma, das ist so eins ihrer Lieblingsforschungsgebiete, sage ich jetzt mal. Dort wird schon seit Jahrzehnten geforscht.
Ist vielleicht auch schöner als jetzt hier in der Kälte im Bayerischen Wald zu forschen.
Ja, im Winter bestimmt, ja. Genau. Und die bringen also ihre Expertise bezüglich der Ökologie ein. wie, was wir vorhin schon gesprochen haben, wie ist das Unterholz, was befindet sich da, welche Methoden können die vielleicht auch noch einbringen, um verschiedene Pflanzenarten zu unterscheiden, mit ganz anderen Methoden aus der Fernerkundung vielleicht. Dann haben wir dabei Quantum Systems, habe ich schon erwähnt. Das sind die Spezialisten für die Senkrechtstarterdrohne. Die haben inzwischen auch, das ist auch der neueste Stand. Also wir hatten da im Antrag mal was reingeschrieben von Schwarmtechnologie. Und die haben es also jetzt wirklich geschafft. Die können jetzt auch mit mehreren solchen Drohnen da fliegen. Mhm. Das heißt, man kann das Gebiet nochmal vergrößern oder man kann die Flugzeit, die Überwachungszeit nochmal verlängern, wenn man das will. Die können also praktisch koordiniert, können die Drohnen autonom da in der Gegend rumfliegen. Rein theoretisch, technisch. Da gibt es dann eher so juristische Schwierigkeiten bei solchen Aktionen. Aber ging ja auch.
Wegen der Flugerlaubnis wahrscheinlich.
Genau, weil ein Pilot mit mehreren Drohnen, das hat er nicht mehr ganz im Griff. Obendrein fliegen die, wie es so schön heißt, Beyond Vision Line of Sight,
BVLOS. Achso, die sind nicht in echter Sichtweite, sondern
genau, über den Video. Das dürfen sie eigentlich nicht, da müssen sich auch Sondergenehmigungen holen. Also es geht schon, aber es ist aufwendig, sich das alles einzuholen. Also okay. So mit dem Standard A2, A1-Schein ist da nichts.
Ja, klar. Das,
genau. Genau. Wie gesagt, die sind dafür zuständig, für die technische Drohne. UI Systems ist einerseits für das Gesamtsystem, für die Architektur zuständig, wo wir uns ja auch rein integrieren müssen. Und andererseits für die KI, die sogenannte Edge-KI oder Edge-AI, die dann auf der Drohne ist. Das ist nochmal was anderes. Da geht es dann darum, eben diese Rauchschwaden zu erkennen oder ob irgendwo Glutnester zu erkennen sind. Das machen die praktisch zusammen mit Quantum Systems. Da sind wir auch außen vor. Also wir machen so die allgemeine Fernerkundung und die machen diesen speziellen Teil. Genau.
Edge AI, was ist das genau?
Edge AI ist praktisch KI, die nicht jetzt irgendwo auf dem Desktop oder im Laptop läuft, sondern die wirklich auf dem Gerät selbst drauf ist. Also wenn du einen Roboter oder so eine autonome Drohne hast, das Onboard praktisch gleich direkt erkannt wird und dieses Erkannte dann in dem Fall auch gleich runtergeschickt wird an die Bodenstation oder ans Kontrollzentrum.
Okay.
Genau.
Und was motiviert dich jetzt persönlich als Peter Hoffmann genau bei dieser Aufgabe?
Ja, also wie gesagt, ich bin ja Geograf und Fernerkunder, also da ist natürlich hier sind meine Themen abgedeckt. Und also ich habe mich auch immer schon auch für Informatik, speziell eben für Geoinformatik interessiert. Und insofern hat mich auch die KI, auch als sie noch gar nicht so hieß, nur wenige sie so nannten, auch schon immer interessiert. Das gehört da mit dazu. Und ansonsten sind solche Projekte natürlich auch immer interessant, weil sie interdisziplinär sind. Man lernt halt einen Haufen andere Leute kennen, die sich mit Dingen beschäftigen, die auch interessant sind, mit denen man sich aber selber halt nicht beschäftigt. Und was hier auch interessant ist, ist wirklich die Technologie mit den Senkrechtstartern. Also ich kann auch mal so ein paar Zahlen fallen lassen, allein so an Kosten, was so ein Gerät kostet. Das könnten wir uns hier wahrscheinlich weniger leisten. Mit der ganzen Sensorik dran kommt dann so ein Senkrechtstarter mal auf jeden Fall einen sechsstelligen Betrag.
Okay.
Der, ja.
Das ist ordentlich.
Genau, also sowas hat man nicht jeden Tag in der Hand. Also ich habe sowieso nicht in der Hand, das lassen wir auch die Quantum Systems Leute fliegen. Aber auch solche Daten kriegt man halt nicht einfach so. Genau, und ja, so persönlich war jetzt auch La Palma natürlich interessant. Wir waren im März dort, dann mit Studenten, die Uni Bayreuth dort mitgebracht hat, die das auch alles organisiert hat. Und dann kommt man halt auch mit den Doktoranden ins Gespräch und also ist auch persönlich dann ganz interessant, wieder mal mit anderen Leuten zu tun zu haben.
Ja. Also du hast gerade gesagt, 600 oder in einem sechsstelligen Bereich ist so eine Drohne. Andererseits muss man natürlich sagen, wenn man sich die Schäden anschaut, die durch Waldbrände zum Beispiel entstehen, die sind ja unfassbar groß. Mhm. Insofern lohnen sich natürlich solche Investitionen in die Forschung. Letztendlich ist so ein Forschungsprojekt aber halt ein Projekt, ein Modell quasi. In der Maschinenbau bzw. Industrie 4.0 gibt es das sogenannte Predictive Maintenance, dass man also Maschinen so überwacht und vernetzt auch, dass man weiß, okay, dann und dann ist eine Wartung fällig oder da muss ein Teil ausgetauscht werden. Meine Frage ist, macht ihr sowas oder entwickelt ihr sowas wie eine Predictive Nature Protection, sodass man sagen kann, also einmal, dass es übertragbar ist, da möchte ich aber auch nochmal drauf zu sprechen kommen, aber andererseits, meine Frage ist, macht ihr so ein Modell, wo ihr sagt, okay, wir haben Daten über einen Wald, wie viele Bäume da stehen, wie der Unterwuchs ist und dass ihr quasi diese bekannten Daten dann mit aktuellen Daten, also die das Wetter an in einer bestimmten Woche oder eine lang anhaltende Trockenheit oder ein erhöhtes Aufkommen von Touristen im Wald, was ja auch immer Gefahr darstellt, dass sie also diese bestehenden Daten mit aktuellen zusammenbringt und dann irgendwo kanalisiert und zur Behörde bringt, die dann eben daraus Entscheidungen treffen kann und sagen kann, okay, heute ist ein Tag, an dem wir unsere Drohnen oder Flugzeuge, was auch immer, losschicken sollten und schauen sollten, ob alles okay ist oder wenn nicht, dass wir frühzeitig eingreifen können. Mhm. Ist das so ein Modell? Stelle ich mir das richtig vor?
Ja, das trifft schon, also zumindest ist das Ziel davon. Inwiefern es dann in der Realität funktioniert, das werden wir eben in unserem Reallabor dann auch testen. Predictive Maintenance trifft es, glaube ich, ganz gut. Also langfristig, glaube ich, sollte das schon das Ziel sein, dass man bestimmte Risiken eben mit Hilfe von KI abschätzen kann und dann eben entsprechend auch dann Aktionen, sage ich jetzt mal, triggern kann, wie zum Beispiel unsere Drohne dann fliegen zu lassen, um dort eine Überwachung stattfinden zu lassen. Also es ist schon so gedacht in der Art und das gibt es auch noch nicht, sowas. Und das andere, was du angesprochen hast, das ist das ganze Forstmanagement. Für die Förster sind Geoinformatik und Fernerkundung auch Handwerkszeuge, die schon verwenden. Ich hatte das Borkenkäferprojekt vor ein paar Jahren hier an der THD auch zusammen mit der Uni Budweis und den beiden Nationalparken Schumacher und Nationalpark Bayerischer Wald. Und da ging es um Borkenkäfer, aber stößt in die gleiche Richtung. Ja.
Aber finde ich interessant, weil als Förster, man stellt sich einen Förster so vor, der geht durch den Wald und schaut ein bisschen rum oder kennt halt Forsthaus Falkenau oder ähnliche Sendungen. Aber dass hier eine Verknüpfung letztendlich von Menschen, die in der Natur arbeiten, mit IT am Ende oder Daten aus der IT, aus der Forschung, heute schon viel mehr aktiv ist oder beziehungsweise genutzt wird, das finde ich immer interessant, weil man hat so ein Stereotyp natürlich immer im Sinn, aber in Wirklichkeit ist schon vieles Hightech, was man vielleicht im Kopf noch anders verordnet.
Genau, also manchmal muss der Förster immer noch zu Fuß durch den Wald gehen.
Ja, ja, klar.
Also gerade beim Borkenkäfer.
Hoffentlich darf er das.
Das war unser Ziel, haben wir leider nicht erreicht, dass er also weniger durch den Wald gehen muss. Sprich, der muss immer noch nach Bohrlöchern und Bohrmehl suchen und das kann er halt nicht immer und überall. Deswegen die Idee mit der Fernerkundung. Aber ansonsten wird Geoinformatik schon lange auch eingesetzt eben fürs Forstmanagement. Der muss ja auch, wir haben bei uns kaum natürliche Wälder, außer jetzt in den Nationalparken. Die werden alle gemanagt und das heißt, es ist dann die Frage, wann kann ich welche Bäume schlagen, wann macht das Sinn, wo sind die Rückewege, heißt es da. Also wenn dann die Bäume geschlagen werden, müssen irgendwie rausgezogen werden und so weiter, bis hin zu Festmeterabschätzungen und so weiter. Es gibt auch Anwendungen im Forstbereich, die jetzt mit Fernerkundung weniger, aber mehr mit Bildverarbeitung zu tun haben, wo dann Polter heißt es, also wenn die Bäume aufgeschichtet werden, wo die dann praktisch optisch vermessen werden und dann kann ich dann genau sagen, wie viel Festmeter da jetzt halt schon da sind und kann dann Preis aushandeln. Also es gibt es alles schon, auch mit Hilfe von KI übrigens.
Klar. Im Grunde müsste es doch heutzutage möglich sein, die Sensorik ist doch soweit, dass eine Drohne im Grunde auch durch den Wald fliegen könnte, nicht nur über den Wald. Ich habe schon von einem Projekt gehört, wo man eine Drohne entwickeln wollte, die zum Beispiel bei einem Tanzwettbewerb zwischen den Tanzenden durchfliegt, weil die Sensorik so super ist und weil die Reaktionszeit so schnell ist, dass die Drohne eben ausweichen kann. Im Wald tanzt da keiner, da stehen die Bäume nur rum. Insofern müsste das ja auch möglich sein.
Ne? Jo, theoretisch ist es möglich. Wir hatten da auch viele Ideen schon entwickelt. Müsste halt mal gucken, wie man das dann auch umsetzen kann. Stichwort Drohnenschwärme jetzt hier mit den großen Drohnen. Das war mal so eine Idee, dass man so einen Drohnenschwarm durch den Wald fliegen lässt und eben nach Bohrlöchern suchen lässt. Oder halt die Bäume abscannt, ob da Bohrlöcher drin sind. Was einem auch so ein bisschen verborgen bleibt bei der klassischen Fernerkundung, sind die Nadeln oder die Blätter, die so unterhalb von dem oberen Bereich sind. Die können auch noch ein bisschen Informationen liefern. Das wäre auch mal ganz interessant, da reinschauen zu können, automatisiert, also ohne dass jemand durch den Wald gehen muss. Genau, also solche Ideen gibt's. Man müsste halt angehen, dass man das dann auch mal erforscht mit den entsprechenden Teams. Und auch gucken, wo sind dann die Anwendungsbereiche für sowas. Also es ist ja am Ende auch eine wirtschaftliche Frage. Schön, wenn ich dann so ein System habe, aber wenn es ein paar Millionen kostet, dann ist halt die Frage.
Ja gut, man muss halt immer abwägen, was kostet es und was bringt es mir am Ende. Und ich glaube, schützenswert sind unsere Wälder oder unsere Vegetation insgesamt sowieso. Wir haben eh zu viel Versiegelung. Insofern ist es eine lohnenswerte Investition. meiner Meinung nach. So.
Wir haben ja jetzt ganz viel schon über Borkenkäfer und so gesprochen. Das ist ja bei uns in Ostbayern ein ziemliches Problem, auch vor allem im Bayerischen Wald. Wie kann man eure Herangehensweisen auch für andere Naturphänomene, wie zum Beispiel den Borkenkäfer, nutzen? Aber gibt es da zum Beispiel auch andere Phänomene, für die ihr das einsetzen könnt?
Ja, selbstverständlich. Also wie gesagt, Borkenkäfer, also mit der Drohne über den Wald fliegen, ist prinzipiell kein Problem. Die Drohne ist halt insofern etwas ineffizient, weil sie, selbst wenn ich jetzt so einen Motorsegler hernehme, so einen Senkrechtstarter, relativ kleine Flächen abfliegen kann. Entschuldigung. Und das heißt, das Ziel wäre da eher zu versuchen, mit Satellitendaten dann Borkenkäfer erkennen zu können. Das Problem bei unserem Borkenkäferprojekt war, dass die sogenannte Green Attack Stage heißt die. Das heißt, das ist die Phase, in der der Borkenkäfer in dem Baum drin ist, der Baum selber sich aber noch nicht verändert nach außen hin. Oder nur so dermaßen minimal, dass es mit Fernerkundungsmethoden schwer zu erkennen ist. Deswegen muss der Förster auch nach den Bohrlöchern schauen.
Okay.
Genau. Und wenn man das mit Fernerkundung, also mit satellitengetragener Fernerkundung könnte, das wäre natürlich Bingo. Das ist so der heilige Gral in dem Bereich. Da kann man sicherlich auch ein gutes Geschäft mitmachen. Also da stellt sich dann nicht die Frage nach, lohnt sich das auch finanziell? Genau. Aber man kann es eben leider noch nicht. Und andere Anwendungen, auch jetzt jenseits von Borkenkäfer, wir haben vorhin schon drüber geredet, sind Naturkatastrophen ganz allgemein, wird auch viel Fernerkundung schon eingesetzt. Auch für Vorhersagemodelle, das heißt, ich kann mit Fernerkundung ja auch Geländemodelle zum Beispiel erstellen. Ich kann Aussagen darüber treffen, wie der Abfluss bei Starkniederschlägen sich wahrscheinlich verhalten wird durch Landcover, Land-Use-Klassifikationen nennt sich das. Also ich bestimme praktisch, was ist da oben auf der Oberfläche und die bekommen dann bestimmte Parameter, wie schnell oder langsam da das Wasser abfließt oder versickert und so weiter. Also solche Fragen sind auf jeden Fall auch ähnlich, sage ich jetzt mal. Da brauche ich auch keine Drohne für. Also das kann ich mit normalen Satellitendaten tun. Genau, und im urbanen Bereich wird Fernerkundung genauso eingesetzt. Also um Stadtarchitektur zu finden, um Klimamodelle zu erstellen. Stadtklima ist ganz wichtig. Urban Green ist so ein Schlagwort auch. Also jetzt auch durch den Klimawandel, das wird ja immer heißer. Und ich meine, das mit Klimaanlagen zu bekämpfen, ist nicht unbedingt die beste Lösung. Geschickter wäre es halt, deutlich größere Parks anzulegen oder Dachbegrünungen anzulegen und so weiter, um die Städte auch abzukühlen und so weiter. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, um Fernerkundung im Allgemeinen und auch Drohnendaten im Speziellen einzusetzen. Ja.
Wir haben der nicht an Arbeit mangeln.
Genau.
Und euren Leuten, ja.
Genau. Wir haben ja auch über die Kiefernwälder in Brandenburg und La Palma vorhin auch schon gesprochen. Inwiefern ist denn dann auch euer Modell zum Beispiel für andere Regionen der Welt außerhalb von Deutschland oder zum Beispiel La Palma zu übertragen? Da fallen einem natürlich sofort auch zum Beispiel die kalifornischen Kiefernwälder und auch deren große Mammutbäume und sowas ein.
Also die erste Antwort ist, wir wissen es noch nicht. Es ist aber auch ein Ziel von dem Projekt, zu untersuchen, inwiefern das möglich ist. Was ich mir vorstelle, ist, dass der Workflow, den wir da erarbeiten, sicherlich übertragbar ist. Man muss halt dann nur im Einzelnen dann gucken, weil natürlich die kalifornischen Wälder anders ausschauen als unsere Kiefernwälder. Das heißt, ich werde wahrscheinlich die KI irgendwie anders trainieren müssen. Ich werde eventuell auch rein methodisch vielleicht ein bisschen anders vorgehen müssen. Aber im Prinzip denke ich mal, so wie wir das uns vorstellen und wenn es dann am Ende funktioniert, sollte das vom Prinzip übertragbar sein. Also auch auf La Palma, auch auf Kalifornien und wo auch immer das dann ist.
Die Wissenschaft ist ja eigentlich immer international vernetzt. Wahrscheinlich gibt es ja auch in anderen Ländern oder auf anderen Kontinenten wie dem amerikanischen ähnliche Projekte.
Die gibt es ja.
Inwiefern kann man da voneinander profitieren oder ist es mehr Wettbewerb, dass man sagt, okay, wir wollen die Ersten sein, die herausfinden, wie es funktioniert, die das vielleicht auch monetarisieren können?
Also ich sehe jetzt unser Projekt nicht unbedingt in den Wettbewerb. Ich weiß auch, es gibt eine ganze Menge andere Projekte. Da hast du mich jetzt auf den falschen Fuß erwischt, weil da habe ich mich jetzt nicht vorbereitet.
Nee, macht nichts. Aber ich will ja auch jetzt speziell auf die eingehen, sondern einfach
nur nicht funktionieren, ja. Genau. Es gibt, soweit ich jetzt weiß, noch keine expliziten internationalen Tagungen oder sowas zu dem Thema. Es war aber die Kollegin hier aus Bayreuth, die war letztes Jahr oder dieses Jahr in Australien. Da ging es allgemein um Ökologie, aber da war Waldbrand auch ein Schwerpunktthema, weil es in Australien auch so viel gebrannt hat.
Mhm, genau.
Also das ist schon so, dass es da einmal einerseits das Thema mehr im Fokus gerät und andererseits sich dann natürlich die Leute auch mehr miteinander vernetzen und austauschen. Aber wir sind jetzt nicht in den größeren Verbund eingebunden oder sowas. Also wir forschen jetzt so für uns erstmal hin und versuchen die Probleme hier zu lösen. Aber es hat sicherlich Zukunft, die Thematik.
Bei jedem solchen Forschungsprojekt gibt es ja dann eine Publikation, sogenanntes Paper oder mehrere. Mhm. Es gibt einen Abschlussbericht für den Fördergeber, dass er weiß, was ist passiert, welche Ergebnisse hat man herausgefunden. Aber was mich viel mehr umtreibt und was uns an einer Technischen Hochschule für angewandte Forschung natürlich umtreiben sollte und auch tut, ist, was passiert damit? Wie kommt das Ganze in die Welt? Wie kommt es in die Lebenswirklichkeit der Menschen, die uns jetzt vielleicht hier gerade zuhören oder diesen Podcast interessant folgen? Was passiert am Ende damit? Gehen die Daten dann an irgendeine Behörde, wo man sagt, okay, das ist jetzt das System oder das ist das Modell, mit dem könnt ihr arbeiten, mit dem könnt ihr eben diese predictive, also vorausschauende Naturschutz machen? Oder geht es vielleicht, was auch irgendwie cool wäre, an, dass ein Startup sich daraus entwickelt, wo man sagt, okay, die Idee ist da, wir verfolgen die Idee, wir skalieren die Idee, wir machen wirklich eine schöne Firma auch daraus, die das Ganze weiterverfolgt und auch letztendlich monetarisiert, wie ich schon gesagt habe, weil wir in Deutschland sind ja bekannt dafür, gute Ingenieurleistungen zu bringen und weniger bekannt dafür, dass wir auch dann was draus machen, wirtschaftlich und wirtschaftlich das beides zu verbinden, die Forschung, das Wirtschaftliche, das Wachstum für die Gesellschaft, wäre ja eigentlich die ideale Situation.
Genau, also deswegen ist das Projekt auch so aufgebaut, dass wir eben Wirtschaftspartner dabei haben, weil die wollen daraus ein Geschäftsmodell entwickeln. Also Quantum Systems möchte seine Drohnen natürlich verkaufen, das ist klar. Aber die UI zum Beispiel, die wollen eben auch dieses Gesamtsystem dann eben an Kommunen dann auch weiterverkaufen, dort installieren. Das ist also durchaus die Idee. Wir haben übrigens vorhin noch vergessen, die Feuerwehrschule Würzburg ist auch noch Partner. Die haben aber eher so eine Art Stakeholder-Funktion und beraten uns natürlich auch, was so aus Feuerwehrsicht, was so für die interessant ist. Langfristig sind das natürlich auch dann die Anwender. Also nicht nur die Kommunen, sondern auch die Feuerwehren oder eben dann die kommunalen Feuerwehren. Also da ist jetzt eben bei Rottenburg, die Feuerwehr, soll da auch mit involviert werden. Genau, also das ist so die Idee dahinter, nicht nur jetzt Forschung für uns zur Selbstbefriedigung zu betreiben im Elfenbeinturm, sondern es soll schon rausgetragen werden und deswegen sind auch entsprechende Partner mit dabei, die das dann hoffentlich umsetzen können. Ja, und deswegen sind auch wir als angewandte, also Hochschule der angewandten Forschung, wir machen jetzt hier nicht so die Grundlagenforschung, sondern wir versuchen eben, wie gesagt, auch schon technische Lösungen so weit zu entwickeln, dass sie quasi schon marktreif sind.
Klar, ich meine, das ist das, was man natürlich als Forscher, Forscherin auch möchte, dass die Dinge, die man herausgefunden hat, auch Wirklichkeit werden. Und andererseits, glaube ich, ist es auch die Erwartung der Gesellschaft an uns, an die Forschung, dass wir Dinge entwickeln, die die Welt halt ein Stück weit besser machen. Du hast auch schon ein Stichwort genommen, gesagt gerade Elfenbeinturm. Das war hier der erste Fall, den wir gelöst haben oder versucht haben zu lösen, die Alina und ich in unserer Recherche im Elfenbeinturm. Wir bedanken uns ganz herzlich bei dir, Peter Hoffmann, und auch bei allen anderen, die in diesem tollen Projekt mit dabei sind. Ihr macht Arbeit, die wirklich sehr interessant ist und eine Lösung für ein wichtiges Problem liefert. Also dafür weiterhin alles Gute und unser Dank. Und ja, damit sind wir am Ende dieser ersten Serie oder ersten Folge.
Genau,
nicht der Serie.
Damit verabschieden wir uns eigentlich auch schon aus dem Kommunikationslabor der TH Deggendorf in der Veilchengasse. Passen Sie auf sich auf und bis zum nächsten Mal. Ja,
bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören.
Das war Forschungsfunk, der THD-Wissenschaftspodcast aus dem V-Lab in der Deggendorfer Veilchengasse. Bleib dran, wenn du mehr darüber erfahren willst, worüber an der Technischen Hochschule Deggendorf geforscht wird und was das tatsächlich auch mit dir zu tun haben könnte. Servus und bis zum nächsten Mal.